Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
So, guten Morgen, liebe Ravensburger. Ich weiß eigentlich nicht, wie es euch geht, wenn ihr immer als Ravensburger angesprochen werdet. Weil ich weiß, dass viele von euch gar nicht in Ravensburg wohnen, sondern in diesem Dorf, in diesem Dorf, in diesem Dorf und ganz viele in Weingarten. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gesehen, dass Ravensburg ganz reich sei und Weingarten ganz arm. Ich als Fremder kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie die Kasse da, die politische Kasse aussieht. Aber so ist es mal auf dieser Welt und auf dieser Erde. Es wird immer diese Unterschiede geben. Es wird immer alte Leute geben, junge Leute, gescheite Leute, die weniger gescheit sind, Leute, die viel haben, Leute, die wenig haben. Und wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Was mich aber fasziniert ist, dass an so einem Sonntag wir, die wir so verschieden sind in jeder Hinsicht, einfach mal zusammenkommen können, einfach mal hier uns treffen können und das alles im Namen Jesu. Ihr seht da dieses Bild und heute Morgen haben wir ein chinesisches Sprichwort gehört. Also wenn ihr hinter diesen Bergen schaut, das ist schon China oder Tibet, sagt man dem vor allem. Und ich war in den letzten Tagen gerade in dieser Gegend unterwegs, im Himalaya. Dort, wo einige der höchsten Berge sind auf dieser Welt. Und ich zeige euch das nicht, um damit zu prahlen und euch zu zeigen, schaut mal, ich bin der super Bergsteiger. Also das bin ich nicht. Im Gegenteil, ich merke, wenn ich so auf 3000, 4000 Meter bin, dann tut mir der Kopf weh und es dauert eine Weile, bis sich der Körper daran gewöhnt. Das Faszinierende ist, dass Gott auch an solchen Orten sein Reich baut. Und zwar unglaublich, hier und da und da und da, wo man nie vermuten würde, dass es auch Christen gibt, dass es auch Menschen gibt, die Jesus Christus nachfolgen. Also dieses Bild ist nicht aus dem Internet, wie mein Sohn gedacht hat, sondern irgendwann sagte der Pilot, als ich vom einen zum anderen Land flog, schaut mal aus dem Fenster raus, da ist der Mount Everest. Und dann habe ich einfach dieses Foto gemacht. Und es war phänomenal. Und wenn man so etwas sieht, dann staunt man über die Größe Gottes. Aber in dieser Gegend ist es eigentlich so, dass die Menschen eine riesige Angst vor den Bergen haben. Die glauben, dass dort diese Geister wohnen, dass man nie ganz nah an diese Berge kommen darf. Und der Einzige, der die Menschen von dieser Angst befreit, es ist Jesus Christus. Die Menschen in diesen Ländern sind so anders. Ich habe gestaunt, ich musste duschen und dann musste ich fast in die Knie gehen, damit ich überhaupt unter der Dusche passe. Oder ich liege im Bett und dann meine Füße, die schauen raus und ich denke, so anders sind wir. Wir begrüßen uns ganz anders. Wir essen ganz anders. Wir sehen ganz anders aus. Und trotzdem, wenn wir im Namen Jesu zusammenkommen, dann merken wir, wir sind one family. Eine Familie. Wir gehören zusammen. Du spürst es einfach sofort. Heute vor einer Woche, am Sonntag, war ich eben auf 3000 in so einem Gottesdienst. Und da hat es mich bewegt zu sehen, wie diese Menschen Jesus anbeten. Wie sie auch anfangen, Weihnachten zu feiern, sein Kommen. Und wie sie sich freuen, dass Jesus die Weltgeschichte verändert hat. Übrigens war ich überrascht zu sehen, dass sie sich dort auch für die WM interessieren. Also das hätte ich nie gedacht, weil diese Länder gar nicht bei der WM vertreten sind und weil sie keine eigene Mannschaft haben, die dort spielt. Sie sind überhaupt nicht dafür bekannt, dass sie gute Fußballspieler haben, aber sie interessieren sich dermaßen für die WM, dass wir immer schauen mussten, die Gottesdienste so zu legen, dass es kein Fußballspiel gab. Also ihr seht, das sind genauso normale Menschen wie wir. Also sie sind nicht irgendwie abgehoben und leben nur im Himmel, sondern sie sind wie wir mit beiden Beinen hier auf dieser Erde. Sie interessieren sich für das, was in anderen Ländern läuft. Und auf der anderen Seite haben auch sie diese Verbindung zu Jesus. Also es tut mir leid, dass Deutschland ausgeschieden ist und so wie es aussieht, habt ihr das gut verkraftet. Also heute Morgen sitzt da niemand in Tränen deswegen, deshalb. Aber ich mag es euch gönnen, dass es beim nächsten Mal anders wird. Heute Morgen werde ich euch vor allem über Asien erzählen. Aber ich weiß, dass hier unter uns Menschen aus verschiedenen Ländern sind. Menschen aus Afrika, fragt die und sie sollen euch unbedingt erzählen, was Gott auch dort macht. Weil er nicht nur in Asien am Wirken ist, nicht nur hier am Bodensee, sondern wirklich auf der ganzen Welt. Ich würde so gerne wissen, wie viele Nationen heute Morgen hier vertreten sind. Es ist sehr schwierig, das abzuschätzen. Wir werden das auch nicht machen. Gott weiß es. Aber ich weiß, dass hier viele Menschen sind, die eigentlich in den Augen der Urdeutschen als Ausländer gelten. Und ich verrate euch, es gibt Länder, da ist es gut, ein Ausländer zu sein. Da wirst du auf Händen getragen. Da wirst du wie ein König behandelt, wenn du als Ausländer kommst. Und dann gibt es die Länder, wenn man dort als Ausländer unterwegs ist, dann heißt es, die Ausländer. Also ich bin auch ein Ausländer hier heute Morgen und deshalb erlaube ich es mir, diese Sachen zu sagen, weil ich merke, dass wir nur in der Gegenwart von Gott zusammenkommen können. Wo plötzlich die Nationalität keine Rolle spielt, wo es nur darum geht, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir gemeinsam in seinem Namen versammelt wird und das, versammelt sind und das ist sein Wille, dass wir zusammenkommen vor den Thron Gottes, um ihn anzubeten. Ich weiß, es gibt Leute unter uns, die sagen, ich habe genug von diesem Weihnachten, jetzt schon. Ich habe genug vom Advent, ich habe genug von all diesen Liedern und Plätzchen und Glühwein und Geschenken und Weihnachtsmarkt und Adventskranz, all das, ich habe einfach genug. Ich kann das nicht mehr sehen. Dann gibt es aber solche, die das absolut genießen. Und ich sage euch, genießt es von Herzen. Also diejenigen, die das lieben, sollen das ruhig praktizieren, ruhig genießen. Aber diejenigen, die das nicht so gern haben, kein Problem, weil das überhaupt nicht der Mittelpunkt von Weihnachten und von der Adventszeit ist. Es geht überhaupt nicht um diese Sachen, sondern es geht um was ganz anderes. Heute Morgen werden wir ein paar Bibelverse lesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 1 und von dort die Verse 26 bis 37. Lukas 1, 26 bis 37, sogar 38. Im ersten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef, aus dem Haus Davids, und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Amen. Eigentlich könnten wir jetzt gleich Amen sagen, die Bibel zu machen, und ich könnte mich hinsetzen und wir könnten weiter Lobpreis machen. Warum? Weil diese Bibelverse so stark sind und uns eigentlich sofort ganz klar zeigen, worum es bei Weihnachten geht. Was braucht es, damit es Weihnachten gibt? Wir sehen, es braucht Frauen, Männer und Engel Gottes und die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist, was nötig ist. Es braucht Frauen, Männer und Engel Gottes, die bereit sind zu gehorchen, das auszuführen, was Gott ihnen gesagt hat. Und es braucht die Wirkung des Heiligen Geistes. Das haben wir hier ganz klar gesehen. Joel, ich verspreche dir, ich bleibe auf der Oberfläche theologisch, damit du einfach relaxen kannst. Wisst ihr, es geht gar nicht um theologische Wahrheiten. Es geht darum, dass dieses Wort lebt. Und wir sehen, wie dieses Wort auch in unserem Alltag lebt. Auch dort, wo du jetzt heute Abend vielleicht deinen Adventskranz zu Hause anzünden wirst. Und das ist absolut schön, weil wir dazu berufen sind, Männer und Frauen Gottes auf dieser Erde zu sein, die gehorchen. Genauso wie die Maria und wie der Josef. Wir werden später noch darauf eingehen. Mich beeindruckt es immer wieder zu sehen, wie Menschen auf dieser Erde Weihnachten feiern. Sie haben keinen Adventskranz, sie haben keinen Glühwein, stellt euch das vor, Weihnachten und Advent ohne Glühwein. Aber sie tanzen und sagen, das ist unsere Art, Jesus zu feiern. Und dann fragt man sie, wie lange feiert ihr Weihnachten? Und sie sagen meistens vom 1. Dezember bis zum 31. Weil das die beste Zeit ist, in der wir unseren Freunden und Verwandten von Jesus erzählen können. Sie haben immer einen Tannenbaum da und dann fragt man sie, ja, weshalb braucht ihr diesen Tannenbaum? Sie sagen, weil wenn unsere Freunde kommen, sie dann immer Selfies machen von sich mit dem Tannenbaum und dann stellen sie die ins Internet und dann fragen andere und dann sagen sie, ja, die haben diese Fotos bei uns gemacht und dann kommen sie und fragen uns nach dem Glauben. Normalerweise ist es verboten, wir dürfen nicht von unserem Glauben erzählen, aber wenn wir gefragt werden, dann ist es ganz, 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 ganz anders. Dieses Mal habe ich mich entschieden, euch ein Geschenk mitzubringen. Also dieser Stern da ist von mir. Den habe ich euch letzten Montag gekauft auf einem Markt und ihr seht gleich diesen Markt in einer Großstadt, in einem Land in Asien, wo die Christen verfolgt werden, wo die Christen zum Teil mit Eisenstangen geschlagen werden, wo in den letzten Wochen mindestens 50 Pastoren ins Gefängnis kamen und wo die Christen schauen müssen, wie sie sich treffen können, so dass niemand das herausfindet. Und in diesem Land verkaufen sie all diese Weihnachtsdekoration. Also da kann man staunen und sagen, irgendwie passt das überhaupt nicht zusammen. Das ist nicht logisch, es kann doch nicht sein. Und da ging ich auf diesen Markt mit einem der Pastoren und er sagte mir, weißt du, was wir bei uns in der Gemeinde lehren? Sagte ich, ja, sag mal. Und er sagte, die Welt, die ist so schlau und hat herausgefunden, wie sie aus Weihnachten ein großes Geschäft machen kann. Sogar hier in unseren Breitengraden, sagte er. Und wir als Christen schlafen und verpassen es, verlorene Seelen für Christus zu gewinnen. Ich weiß, das klingt jetzt so für die westlichen Ohren so richtig verurteilend und schlimm. Wie kann man sagen, verlorene Seelen für Christus gewinnen? Das ist so altmodisch. Aber das ist genau die Botschaft, die wir haben und gerade an Weihnachten. Jesus Christus, der Retter, ist da. Also es braucht einen Retter, weil es ein Problem gibt. Und dann aber habe ich weiter ihm zugehört und er sagte, ja, unsere Leute schlafen und erreichen nicht die Leute mit dem Evangelium. Und dann aber erzählt er, ja, und jetzt im Dezember werden wir auf die Straße gehen und Weihnachtslieder singen. Und dann haben wir den Leuten gesagt, sie sollen andere aus ihrer Nachbarstadt schafft, nach Hause zu sich einladen und dann werden wir sie auch besuchen und ihnen das Evangelium erklären. Und ja, übrigens, es gibt eine Shopping Mall, ein riesiges Einkaufszentrum. Die haben uns Geld angeboten, dass wir kommen und Weihnachtslieder singen, weil sie möchten, dass ihr Geschäft noch besser läuft. Also ihr merkt, in diesen Umständen sagen sie, sie tun zu wenig. Dabei bin ich voll beeindruckt von dem, wie sie jede Gelegenheit nutzen, um dieses Evangelium, dass Jesus der Retter ist, der Herr, weiterzugeben. Hier haben wir gelesen, als der Engel zu ihr kam, dann sagte er der Maria, du wirst schwanger werden, Vers 31, und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Es ist so interessant zu sehen, wie das mit den Schwangerschaften, mit dem Namengeben in den verschiedenen Kulturen funktioniert. Es gibt zum Beispiel viele Kulturen, obwohl die Technik da ist und die Eltern wissen könnten, ob die Frau ein Mädchen oder einen Jungen bekommen wird, da ist ein Verbot. Die Ärzte, die dürfen das den Eltern nicht sagen, weil es oft vorkommt, dass zum Beispiel, wenn die mitbekommen, es ist ein Mädchen, dass dann das Kind abgetrieben wird. Und deshalb ist es in vielen Ländern verboten. Dann mit dem Geben des Namens ist es auch so eine Sache. Hier bei uns ist es oft so, man spricht mit guten Freunden, die ein Kind erwarten und dann, und habt ihr euch schon den Namen überlegt? Und dann sagen sie, ja, wenn es ein Junge ist, dann ist es so. Und wenn es ein Mädchen ist, dann bekommt es diesen Namen. Also wir verraten sofort alles einander. Und ich kenne Leute, die bekommen ein Baby irgendwo dort in Asien und dann frage ich sofort, und was ist es, ein Junge oder ein Mädchen? Das Geschlecht erfahre ich sofort. Und dann frage ich, und wie ist der Name? Ja, Moment mal, es ist noch viel zu früh. Dann eine Woche später frage ich, und wie ist der Name? Es ist noch zu früh. Dann einen Monat später, es ist noch zu früh. Und dann sage ich, wann wollt ihr endlich diesem Kind einen Namen geben, weil es ist die ganze Zeit nur ein Baby nennen. Und dann sagen sie, ja, wir brauchen so 3 Monate, bis wir das Kind kennengelernt haben, um herauszufinden, welcher Name zu diesem Kind passt. Also ihr seht, wie unterschiedlich die ganzen Kulturen sein können. Aber hier, der Engel kam und sagte der Maria, übrigens, du wirst schwanger werden und der Name ist der Name ist Jesus. Warum? Weil das eine geplante Geburt war in jeder Hinsicht. Eine Geburt, die vorausgesagt wurde von den Propheten. Und als Jesus geboren wurde, war das nicht einfach irgendein Mensch, sondern das war der Sohn Gottes, der die Geschichte verändern sollte. Und er hat sie verändert. Er hat mein Leben verändert, er hat dein Leben verändert und deshalb bist du auch heute Morgen hier. Wenn jemand einen Auftrag bekommt, dann braucht es die Bereitschaft, diesen Auftrag auszuführen. Wir sehen, der Gabriel, der wurde zu Maria geschickt und dann hat er diesen Auftrag ausgeführt. Er war bereit, das zu machen, was Gott ihm befohlen hat. Später war es mit Maria und Josef genauso. Der Engel erschien der Maria, sagte ihr, du wirst schwanger werden. Und dann bekam sie Angst, sie hatte Zittern, aber dann hat sie diesen Auftrag ausgeführt. Später kam der Engel auch zu Josef und sagte zu ihm, hey, schau gut zu ihnen, mach das und das und das und das. Und Josef war ebenfalls bereit, das zu machen. Aber wir sehen, dass auch Maria und auch Josef Angst bekamen, als sie diesen Auftrag empfingen. Und manchmal ist es für uns wie eine Schwäche zuzugeben, dass wir Angst bekommen, wenn wir einen Auftrag bekommen. Meine Frau, ich liebe es, wir sind so ehrlich miteinander. Als ich jetzt mich vorbereitete auf diese Reise, von der ich vor wenigen Tagen zurückkam, sagte sie, irgendwie siehst du da voll ängstlich, irgendetwas beunruhigt dich und. Und ich sagte ihr, weißt du, ich habe eine riesige Liste, weshalb ich Angst haben könnte und weshalb ich mir Sorgen mache. Meine Frau merkt das und das ist völlig normal. Aber das ist kein Grund, um aufzugeben und zu sagen, nein, ich werde das nicht machen, sondern in dieser Angst ist der Heilige Geist mit uns. In dieser Schwäche ist der Heilige Geist da, um uns zu führen, uns zu zeigen, was dran ist und uns die Kraft zu geben, die es braucht, um diesen Auftrag auszuführen. Als ich letztes Mal hier bei euch war, habe ich euch dieses Foto gezeigt. Ich weiß nicht, ob jemand sich noch daran erinnern kann. Und ich zeigte das wegen diesem Mann im gelben T-Shirt, der mir gesagt hat, wenn meine Eltern wissen würden, dass ich jetzt bei diesem Jugendanlass bin, bei dieser christlichen Jugendkonferenz, dann würden sie mich umbringen. Und ja, ich zeige euch dieses Mal das Foto wegen dem jungen Pastor, der für ihn betet. Dieser junge Pastor ist auch etwa 20 Jahre alt. Er hat eine neue Gemeinde gegründet, eine Gemeinde, die wächst in diesem schwierigen Kontext. Und dort kam eine Frau zum Glauben. Und diese Frau, die wuchs so schnell im Glauben, aber nicht ihr Mann zu Hause. Der Mann, der fand es ganz schlimm, dass sie nicht mehr die Götzen anbetet. Und dann sagt er, ich werde dich mit Polizei zwingen, dass du aufhörst, diesen Jesus anzubeten. Und tatsächlich kam dann die Polizei zu dem Gottesdienst von diesem jungen Pastor. Andere Pastoren in der Gegend, die wurden ins Gefängnis geworfen. Und dieser Pastor wusste, es ist ganz, ganz ernsthaft. Und er sagte mir, hey, ich habe Angst, betet bitte für mich. Und dann habe ich viele Leute gefragt und darum gebeten, dass sie für ihn beten. Und dann hat die Polizei doch ihre Entscheidung geändert und sie haben gesagt, die Gemeinde darf sich weiterhin ungestört treffen. treffen, aber dieser Pastor lehrte mich einen Satz. Er sagte, ich habe keine Zeit, um im Gefängnis zu sitzen. Ich muss das Evangelium verkündigen. Und das hat mein Herz so berührt. Ihm ging es nicht darum, dass er einfach weg von der Familie sein wird und im Gefängnis eingesperrt sein wird, sondern er machte sich Sorgen um die vielen Menschen, die das Evangelium hören wollen. Und er sagte, wenn ich im Gefängnis bin, dann kann ich nicht mehr dieses Evangelium weitergeben. Ihn traf ich auch jetzt am Montag. Ich habe ihn nur umarmt und habe gesagt, wenn du wissen würdest, wie viele Leute für dich gebetet haben. Und dann sagt er, ich habe das gespürt und für mich ist das ein Wunder, wie sich die Situation plötzlich verändert hat. Also ihr seht, es macht Sinn, dass wir füreinander beten, aber ihr seht, diese Menschen, die haben genauso Angst wie wir und die sind auch oft in vielen, vielen schwierigen Situationen und sie wissen auch nicht, wie weiter. Ich traf einen anderen Pastor und ich fragte ihn, du, wie geht es dir, weil es immer schlimmer wird jetzt hier in diesem Land mit der Situation der Christen. Und dann sagt er, wir sind so weit, dass wir jetzt den Leuten sagen, weißt du, wir können dich nicht taufen. Wenn wir dich taufen und dann uns jemand vorwirft, dass wir das zwangsmäßig gemacht haben, dann kann es sein, dass wir für 10 Jahre ins Gefängnis kommen. Wir möchten das Evangelium weitergeben. Und deshalb geh bitte zum Fluss und tauch dich einfach runter und dann bist du getauft im Namen Jesu und ich schaue dir dann vom Ufer zu. Also er sagte, ich weiß, theologisch ist das nicht korrekt und ich weiß, eigentlich müssten wir selber im Fluss sein und dort die Leute taufen. Aber ich möchte euch damit zeigen, wie schwierig die Umstände sein können und wie man auch in diesen Umständen mit der Angst, die man hat, das Reich Gottes bauen kann. Aber diese Kraft, die kommt nicht von alleine, die kommt nicht, weil wir meditieren und dann diese Kraft bekommen, sondern diese Kraft, die kommt von oben, die kommt vom Heiligen Geist. Und diese Menschen, sie sagen, in dieser Angst spüren wir die Gegenwart Gottes und wir sehen, wie Gott sein Reich baut. Und das ist einfach gewaltig. Vers 35, da steht hier, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, zu Maria, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also wir sehen das Wirken des Heiligen Geistes auch bereits im Alten Testament. Wir sehen, wie der Heilige Geist im Neuen Testament wirkt, hier in den Evangelien. Wir sehen, wie der Heilige Geist in der Apostelgeschichte wirkt. Und wir rechnen mit der Wirkung des Heiligen Geistes auch in den nächsten Wochen und auch in unserem Alltag. Weil wir voll darauf angewiesen wird, dass er sein Werk tut. Wir haben das angesprochen mit den Nationen und dass es eigentlich keine Rolle spielt. Und jetzt kommen wir auch noch dazu zu sehen, wie Gott Männer und Frauen in seinem Reich gebraucht, damit sein Reich gebaut wird. Also die Rolle der Frau, die ist sehr wichtig. Wir haben heute Morgen hier die Frauen, die auch mit im Lobpreis gemacht haben, den Lobpreis geleitet haben und das ist gewaltig. Ich habe viele Gemeinden gesehen, die von Frauen gegründet wurden. Ich habe viele Gemeinden gesehen, die von Frauen geleitet werden mussten, weil der Mann umgebracht wurde wegen seines Glaubens. Und Gott baut sein Reich weiter. Und deshalb brauchen wir, damit Weihnachten zustande kommt, die Maria, wir brauchen die Elisabeth, die wird ja auch noch hier erwähnt. Aber hier bei euch in Ravensburg, das wären die Katrin und die Doris und die Rosmarie und wie ihr alle heißt hier, liebe Damen, in diesem Gottesdienst. Ihr werdet gebraucht im Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wer was für einen Auftrag bekommen hat. Hört einfach auf Gott und er wird euch zeigen und führt diesen Auftrag treu aus. Und dann werdet ihr sehen, wie das Reich Gottes weiter wachsen wird. Hier in Ravensburg, in Oberschwaben, in ganz Deutschland und in ganz Europa. Ich möchte euch unbedingt auch noch von einer anderen Frau erzählen. Die sieht man hier nicht so gut und das ist extra so, weil das eine Frau ist, die Politikerin ist. Sie ist in einer der, nicht in einer der, sondern in der größten Partei in diesem Land, wo sie ist, wo die Christenverfolgung so stark ist. Und diese Frau hat sogar ihr Land bei der UNO in Genf vertreten. Sie war mehrere Jahre lang dort. Sie ist Muslimin und eines Tages ging sie zu ihren Eltern nach Hause. Und sie sagte, so wie ich da betete, so wie wir das zu pflegen, so wie uns das beigebracht wurde, ist mir Jesus erschienen. Und dann habe ich gemerkt, das ist es. Und dann habe ich sofort eine Bibel gesucht, dann habe ich sofort eine Gemeinde gesucht und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt kann ich wirklich diesem Gott nachfolgen und das ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann dachte diese Frau, weil sie eine bekannte Politikerin ist, ich werde jetzt eine Oppositionspartei gründen. Ich werde mich zurückziehen aus dieser großen Partei, weil ich stehe nicht dahinter, was diese Partei macht. Und ich werde jetzt eine eigene Oppositionspartei gründen. Und dann zeigte ihr Gott, nein, das ist nicht dein Auftrag. Dein Auftrag ist, dass du in dieser großen Partei bleibst, die Christen verfolgt. Du mitbeten kannst, manchmal, wenn du nicht weißt, was beten, in Zungen beten, aber einfach damit du dort diese Entscheidungen mit beeinflussen kannst und damit du den Christen helfen kannst, wenn irgendwo ein Problem ist. Und hier, wir trafen uns bei diesem Gebäude, noch nicht fertiggestellt, weil das ein Haus ist für 3.500 Leute. Also die Gemeinde in dieser Stadt ist so gewachsen, dass sie nirgends ein Haus bekamen und dann haben sie das gebaut und die Regierung hat sich entschieden, dieses Haus abzureißen. Und deshalb kam diese Politikerin extra, um dort zu helfen. Ich musste ihr unbedingt diese Frage stellen. Woher nimmst du diese Kraft, um so für die Christen einzustehen? In diesem schwierigen Kontext, in diesem Kontext, wo man eigentlich die Christen am liebsten umbringen möchte. Und dann sagte sie, weißt du, ich lese regelmäßig meine Bibel. Und mein Lieblingsbuch ist die Offenbarung. Und in der Offenbarung, da sehe ich, wer siegen wird. Ich sehe, wie das Ende sein wird. Und deshalb weiß ich, hey, es lohnt sich und es ist gut. Und dann sagte sie, lese ich noch etwas in meiner Bibel. Ich lese in meiner Bibel, dass eines Tages jede Zunge bekennen wird, dass Jesus der Herr ist. Und dass eines Tages sich jedes Knie beugen wird vor ihm. Und ich weiß, das gilt auch für die Zungen und für die Knie der Verfolger. Und dann hörst du zu und dann hast du das Gefühl, hey, das ist eine heilige Frau. Eine Frau, die wirklich das erlebt hat und die das auslebt. Und ein paar Wochen später, nachdem ich sie getroffen habe, war ich wieder in diesem Land. Und dann fragte ich die Pastorin, und wie kam das raus? Und sie sagten, hey, wir preisen Gott für diese Frau, die bereit ist, so einzustehen für die Christen in unserem Land. Und sie hat geholfen und das Gebäude wird nicht abgerissen, sondern es kann abgeschlossen werden. Und sie sagten, wir brauchen noch mehr solche Frauen in unserem Land, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun und die nicht Angst haben. Und diese Politikerin, sie sagte mir, bitte betet dafür, dass unser Land nicht dafür bekannt ist, dass hier die Christen so verfolgt werden, sondern dass unser Land dafür bekannt ist, dass hier die Gemeinden wachsen und wachsen und wachsen und dass neue Gemeinden gegründet werden. Was ist unser Gebet für Deutschland? Was ist euer Gebet für Deutschland? Wir sind dazu berufen, auch für unsere Nationen und Länder zu beten. Und wir möchten sehen, wie das Reich Gottes wächst in jeder Stadt, in jedem Dorf und dass Menschen zum Glauben kommen. Das ist unser Traum, das ist unser Gebet und wir werden dranbleiben. Ich weiß, unser Verstand sagt uns sehr oft, das ist nicht möglich. Also wir sehen hier in Vers 37, was steht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber unser Verstand sagt, es ist unmöglich, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Das ist das, was unser Verstand sagt. Unser Verstand sagt uns sofort, warum dieses und jenes nicht möglich ist. Aber wir haben einen Gott des Unmöglichen, der Unmögliches möglich machen kann. Ein Gott, der übernatürlich wirkt. Und ich wiederhole mich, weil ich das letztes Mal schon gepredigt habe. Und das werde ich nächstes Mal auch wiederholen, weil ich es die ganze Zeit sehe. Und wenn wir wie Jesus gezeugt wurde, wenn wir das nicht erklären können, verstehen können, überlass das Gott. Er ist ein übernatürlicher Gott, der übernatürlich wirkt. Und in einem dieser Himalaya-Länder, wo ich in den letzten Tagen war, erzählt mir die Pastorin, weißt du, bei uns in der Hauptstadt ist es so, im Krankenhaus, wo eigentlich die besten Spezialisten tätig sind, sie sagen zu den Patienten, wenn irgendwann der Zeitpunkt kommt, wenn sie nichts mehr aus medizinischer Sicht machen können, dann sagen sie, weißt du, es bleibt dir nur noch eins. Jetzt gehst du zu den Christen und bittest sie darum, dass sie mit dir beten. Das ist das Einzige, was wir dir jetzt noch empfehlen können. Und dann habe ich sie gefragt, und was passiert, wie ist es? Ist es jedes Mal so, dass dann diese Gebete erhört werden? Und dann sagte der Pastor, mit dem ich mich unterhielt, er sagte, überlegte kurz und sagte, hey, es ist tatsächlich so, dass Gott jedes Mal eingreift und dass dann nicht nur die Person, sondern die ganze Familie zum Glauben kommt. Ich weiß, für uns ist es sehr schwierig nachzuvollziehen. Und es gibt viele Sachen in der Bibel, die wir nicht nachvollziehen können. Aber wenn wir einmal die Führung des Heiligen Geistes erlebt haben, wenn wir einmal von Gott berührt wurden in so einem Gottesdienst, dann ist es ganz, ganz anders. Wir sehen in Vers 38, was Maria sagte: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also das heißt, der Engel, der hat sie verlassen, ist gegangen. Aber wer ist nicht gegangen? Der Heilige Geist. Er blieb mit ihr. Der Engel, der kann kommen und dann etwas ausrichten und wieder gehen. Aber der Heilige Geist, der bleibt da. Und wir müssen all das nicht alleine bewerkstelligen, sondern wir haben den Heiligen Geist mit uns. Und es braucht diesen Gehorsam. Und wir möchten Männer und Frauen sein, Frauen und Männer, die gehorchen und die bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Und heute Morgen, ich sehe ganz viele Leute, die bereit sind, das zu machen. Ich möchte euch kurz berichten von dem, was letztes Mal geschah hier nach dem Gottesdienst. Ich ging da raus und dann die Frauen, die so treu diesen Dienst beim Missionstisch ausüben, die haben dann gesagt, ach weißt du, hier haben wir Socken, die werden wir dir mitgeben. Dann habe ich diese Ravensburger Socken mitgenommen und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie riesig die Freude ist an diesen Socken. Männer, Frauen, Kinder, die tragen jetzt diese Socken dort im Himalaya und sie wissen, oh, they are from Germany. Und sie beten auch genauso für euch. Ihr seht manchmal, wie wenig es braucht, damit man jemandem eine Freude bereitet. Und ich möchte danken dem Missionsteam da, diesen Frauen, die sich so einsetzen. Ich danke der ganzen Gemeinde, weil das, was ich euch berichte, ist nicht etwas, was ich mache, sondern das machen wir zusammen. Und nur so ist es möglich, das Reich Gottes zu bauen. Nur so ist es möglich zu sehen, wie der Heilige Geist dort und auch hier wirkt. Und ich habe Ihnen übrigens auch erzählt, dort in diesem Land, dass ihr letztes Mal so große Freude an den Bildern hattet. Und da haben sie gesagt, wow, so schön, dass die Menschen in Deutschland so Freude an unseren Bildern haben. Und sie danken euch ganz herzlich, dass ihr letztes Mal eingekauft habt von den Bildern. Ich habe wieder mitgenommen und sie sagten, hey, wir haben so Freude, dass wir auch irgendwie der Gemeinde im Westen dienen können, indem wir sie mit den Bibelversen daran erinnern, wie wichtig das Wort Gottes ist und dass es im Mittelpunkt unseres Lebens stehen soll. Ihr dürft nachher sehr gern vorbeischauen und euch diese Bilder anschauen, die jetzt da sind. Also ihr seht, es braucht Frauen, Engel Gottes, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun. Und es braucht auch die Wirkung des Heiligen Geistes. Das ist Weihnachten, das ist auch Ostern, das ist auch die Apostelgeschichte. Das ist unser Leben als Christen, solange wir auf dieser Erde sind. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.